Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben das letzte Mal ja mit Tonglen begonnen, mit der Übung, die innerhalb des Mahayana aus der Perspektive des Vajrayana eine der Hauptübungen darstellt. Wir haben die Vorübung dazu gemacht, Tonglen für uns selbst, indem wir einen Teil von uns vor uns im Raum vorgestellt haben, dem es nicht so gut ging, der leidet. Und uns dann vorgestellt haben, dass wir dieses Leid in Form von einer dunklen Wolke oder von Smog einatmen und dieses Leid sich in unserer Buddha-Natur verwandelt in positive Energie und wir beim Ausatmen diese positive Energie in Form von hellem Licht ausstrahlen und diesen Teil, dem es nicht so gut geht, damit verwandeln. Das ist die Tonglen-Übung für uns selbst. Das ist eine Heilungsmeditation. Christy und Sogyal haben beide betont, dass bevor wir mit Tonglen für andere Menschen anfangen, ist es wichtig, dass wir erstmal Tonglen für uns selbst machen. Das ist die eine Perspektive auf unser Hauptthema im Herbst, spirituelle Sterbebegleitung. Der andere Aspekt dieser Übung besteht darin, dass wir gegen unser gewohnheitsmäßiges Verhalten mit dieser Übung arbeiten. Normalerweise funktionieren wir ja so, dass wir alle positiven Dinge haben wollen, alles, was uns gut tut, haben wollen und alles, was uns nicht gut tut, was unangenehm ist, wollen wir loswerden. Das ist so eine typische Ich-Funktion. Tonglen arbeitet genau umgekehrt. Damit sind wir mit unserem Ich konfrontiert. Dieses Ich wird wahrscheinlich mit der Tonglen-Übung ziemlich irritiert sein, weil wir uns ja vorstellen, dass wir das ganze Leid einer anderen Person oder eines Teils von uns auf uns selbst nehmen. Insofern ist diese Übung, wenn man sie regelmäßig übt über einen längeren Zeitraum, hat sie als wesentliches Ziel, dass wir unsere gewohnheitsmäßige Haltung, alles Gute zu uns und alles Ungute zu den anderen, dass wir diese gewohnheitsmäßige Haltung auflösen und damit unsere Beziehung zu allen anderen Wesen komplett verändern. Das ist, wenn ihr euch erinnert, die Bodhisattva-Einstellung, dass wir üben zum Wohl aller Wesen. Und das meint es, dass wir auch das ganze Leid aller Wesen auf uns nehmen und versuchen, das zu verwandeln. Dass wir alle positiven Dinge, alles Positive, was wir uns erarbeitet haben, zum Wohle aller anderen Wesen weitergeben. Insofern hat diese Übung eine gewisse Explosivkraft für unser Ego. Christy hat ja 4 Aufgaben des Lebens formuliert. Die möchte ich heute betrachten. Die erste Aufgabe im Leben besteht darin, Leid zu verstehen und Leid zu verwandeln. Dass wir wahrnehmen, dass Leid da ist und unsere Beziehung zu dem vorhandenen Leid reflektieren. Dass wir uns bewusst werden, wie gehen wir mit vorhandenem Leid um? Welche Mechanismen benutzen wir, um leidfrei zu sein? Einer dieser markantesten Mechanismen, den wir alle kennen, ist die Vermeidung. Wir lenken uns vom Leid ab, machen irgendwelche Dinge, die uns gut tun, nur damit wir das Leid nicht spüren. Partiell funktioniert das, denke ich mir. Prinzipiell ist das natürlich eine Einstellung, wo wir nicht wirklich dieses Leid bzw. den Umgang mit dem Leid verändern. Vom Achtsamkeitsansatz als auch vom buddhistischen Kontext ist die Haltung, das Leid zu sehen und es anzunehmen als eines der Daseinsmerkmale von Leben überhaupt. Dinge funktionieren immer anders, als wir uns das vorstellen. Insofern können wir auch unseren eigenen Perfektionismus aufgeben. Wir brauchen gar nicht mehr versuchen, alles perfekt zu machen, weil es eh nicht funktioniert. Im tieferen Sinne bedeutet das, dass wir uns auch in die Unvollkommenheit der Dinge entspannen können, weil wir es loslassen können, unser Konzept, dass die Dinge vollkommen sein müssen. Und der andere Aspekt ist die Unterscheidung zwischen dem Leid, was vorhanden ist, das, was wir auch nicht immer beeinflussen können, also zum Beispiel auch Schmerzen, körperliche Schmerzen, Menschen, mit denen wir zu tun haben, die irgendwie unangenehm sind. All das sind Dinge, die haben wir nicht unter Kontrolle. Dann ist es interessant, wie gehen wir mit diesen unangenehmen Situationen um? Und oft ist es so, dass wir diesen unangenehmen Situationen noch zusätzliches Leid hinzufügen. Durch unsere Bewertungen, durch unsere Abwertungen, durch unsere Interpretationen, durch unsere Zukunftsfantasien oder Katastrophenfantasien für die Zukunft. Auch hier ist es interessant, in einer konkreten Situation einmal zu untersuchen, wenn Leid da ist, zu schauen, was machen wir daraus? Was packen wir noch zusätzlich auf dieses Leid drauf? Insofern würde man fast sagen, dass man den Schmerz einer Situation nicht vermeiden kann, aber das zusätzliche Leid, was wir draufpacken, über unsere Interpretationen, über unsere Katastrophenfantasien, das können wir sehr wohl vermeiden. Was bedeutet nun Leid verwandeln? Leid verwandeln bedeutet, konstruktiv damit umzugehen. Das heißt, im ersten Punkt, es zu akzeptieren, dass es da ist. Und im zweiten Punkt kann man jede leidhafte Situation oder jede Situation, die anders läuft, als wir uns das vorstellen, als Übungsobjekt benutzen, um mit dieser Situation gelassen umzugehen, um die innere Qualität der Gelassenheit zu entwickeln, um die innere Qualität des freundlichen Umgangs damit zu entwickeln. Wir können jede unangenehme Situation als Möglichkeit zur eigenen Entwicklung benutzen. Statt uns maßlos über irgendetwas aufzuregen, was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, können wir genau diese Situation nehmen, Gelassenheit zu üben. Das meint, dass wir das Leid in einer bestimmten Art und Weise verändern oder transformieren. Das heißt, das Leid wird sich nicht auflösen, unser Umgang damit kann sich ändern. Die zweite Aufgabe ist eine Verbindung aufnehmen, Beziehungen heilen und loslassen. Das bezieht sich jetzt speziell auf die Sterbebegleitung. Beziehung aufnehmen heißt, mit dem Menschen, den ich begleite, in Kontakt zu sein. Meine ganze Aufmerksamkeit diesem Menschen widmen. Beziehungen heilen bedeutet, dass es oft diese unerledigten Geschäfte gibt. Das klingt jetzt in der deutschen Übersetzung ein bisschen merkwürdig. Auf Englisch klingt es besser, unfinished businesses. Die Dinge, die offen geblieben sind, die oft sterbenden Menschen es schwer machen, gelassen aus der Welt zu gehen, weil sie das Gefühl haben, da ist noch was offen, da muss ich noch was erledigen. Und es gab eine Geschichte, die Christy immer wieder erzählt hat, war von einer Hospizsituation irgendwo in Süddeutschland. Da lag ein Mann im Sterben. Sein Wunsch war, sich mit seinem Bruder wieder zu versöhnen. Die haben seit 40 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Wegen Erbschaftsgeschichten gab es einen riesen Streit in der Familie und der Kontakt ist abgebrochen, und zwar im Unguten. Er lag jetzt im Sterben und wollte sich mit seinem Bruder, mit dem er sich vor 40 Jahren zerstritten hat, versöhnen. Das erzählt er den Hospizbetreuerinnen und die finden dann heraus, wo dieser Bruder lebt. Der hat in Hamburg gelebt. Und sie rufen ihn an und sagen, dass der Bruder von ihm im Sterben liegt und dass er den Wunsch hat, sich mit ihm zu versöhnen, ob das da irgendeine Möglichkeit gibt, das zu machen. Die Reaktion des Bruders in Hamburg war die, dass er kein Interesse daran hat. Das ist ihm wurscht. Er war immer noch in seinem Groll, in seinem Ärger gefangen. Und das haben dann die Hospizarbeiterinnen dem sterbenden Patienten gesagt, dass sie also den Bruder erreicht haben, dass sie mit ihm telefoniert haben, dass sie ihm das gesagt haben, dass er sich gerne mit ihm versöhnen würde, dass der Bruder es aber einfach abgelehnt hat. Obwohl dieser Versöhnungsversuch von außen gesehen nicht optimal funktioniert hat, war es aber für die betreffende Person, der im Sterben lag, befreiend. Er hat seinen Teil dazu beigetragen zur Versöhnung. Und damit konnte er selbst die Situation loslassen und die Beziehung loslassen. Für ihn war die Beziehung geheilt. Dass der Bruder da nicht mitspielt oder dass der Bruder immer noch in seinem Groll gefangen ist, das ist das Business von seinem Bruder und nicht vom Sterbenden. Selbst wenn Versöhnung nur auf der einen Seite funktioniert, ist es aber für die betreffende Person wesentlich. Und das fand ich eine sehr eindrucksvolle Geschichte, weil es zeigt, dass es oft eigene Prozesse sind, die mir das Leben schwer machen oder einfach. Und dass das natürlich Bereiche sind, die ich sehr wohl unter Kontrolle habe, sich zu ändern. Den ganzen Groll, der in mir ist, die ganze Wut, die in mir ist oder die sich durch irgendwelche Situationen aufgestaut hat, kann ich sehr wohl in mir selbst heilen oder durch mich selbst heilen. Christy beschreibt eine Übung, die sie Patienten, die im Sterben liegen, empfiehlt, beziehungsweise die also auch Hospizarbeiterinnen mit Patienten machen können. Die Übung geht folgendermaßen, dass man sich diese Person vorstellt, mit der man noch irgendwie eine offene Beziehung hat, noch etwas nicht abgeschlossen ist. Man stellt sich diese Person in der Form vor, dass diese Person offen für das ist, was ich zu sagen habe. Selbst die ärgerlichste Person kann man sich freundlich vorstellen. Selbst die Person, die so selbstbezogen ist, kann man sich vorstellen, dass sie einfach offen für das ist, was ich zu sagen habe. Und man stellt sich diese Person vor und sagt der Person, was man ihr sagen möchte. Was einem wichtig ist, wo man sich entschuldigen möchte oder wo man sich ungerecht behandelt fühlte oder wo man das Gefühl hat, da ist irgendwas prinzipiell schiefgelaufen, man möchte es jetzt irgendwie wieder in Ordnung bringen. was auch immer einem einfällt, das sagt man dieser Person. Und man stellt sich vor, diese Person hört offen und mitfühlend zu. Und dann lädt man die Person ein, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Man lässt die Person sprechen, das, was man glaubt, was die Person sagen wird. Also ihre Perspektive einfach darstellen. Und jetzt ist man selbst offen und in sich ruhend und hört dieser Person zu. Obwohl die Person gar nicht da ist, sondern das nur in unserer Fantasie funktioniert, werden wir viele Dinge hören, die uns gar nicht bewusst waren. Dadurch, dass wir die Perspektive der anderen Person kennenlernen oder genauer untersuchen können, indem wir sie einfach mal reden lassen in unserer Fantasie, verändert sich unsere Perspektive auf die Situation. Wir sehen die Situation nicht mehr nur aus unserem kleinen Blickwinkel, sondern wir haben eine größere Sichtweise der Situation. Das heißt, wir sehen auch die andere Seite. In der Regel können wir dann auch nachvollziehen, warum die andere Person so gehandelt hat. In der Regel handelt jede Person aus ihrer Perspektive logisch. Das heißt, es macht einen Sinn für die Person. Auch wenn es für die andere Person vollkommen schräg ist, aber aus der Perspektive der handelnden Person sind ihre Handlungen immer logisch. Wenn wir diese Logik verstehen, dann ist es uns manchmal möglich, das Verhalten der anderen Person zu akzeptieren oder anzunehmen. Das heißt noch lange nicht, dass wir es auch gut finden müssen. Das heißt auch lange nicht, dass wir den Schmerz, der bei uns ausgelöst wurde, weil wir verletzt wurden, dass wir den einfach negieren. Nein. Wir können beide Seiten aber stehen lassen. Wir können einerseits sehen, dass das Handeln dieser Person mich verletzt hat. Das ist der eine Aspekt. Wir können aber auch die Sichtweise der anderen Person sehen, dass sie aus ihrer eigenen begrenzten Sicht offensichtlich so gehandelt hat. Christy empfiehlt diese Übung dann auch schriftlich durchzuführen. Das heißt, wenn man sich diesen Dialog vorgestellt hat, dass man es aufschreibt. Im Schreiben entstehen dann nochmal neue Gedanken und man sieht nochmal neue Dinge, wenn man es nochmal zu Papier bringen muss. So kann man verschiedene Situationen mit verschiedenen Menschen durchgehen, wo man das Gefühl hat, das ist noch nicht abgeschlossen für einen selbst. Dieses Gefühl des Unabgeschlossenseins kann auch tote Menschen betreffen. Obwohl ich weiß, dass der tot ist, habe ich trotzdem das Gefühl, es ist für mich noch nicht stimmig, die Situation. Und auch in diesem Zusammenhang ist diese Übung hilfreich, es für mich abschließen zu können. Ich sage der Vollständigkeit halber noch die dritte und vierte Aufgabe. Die dritte Aufgabe ist, sich spirituell auf den Tod vorzubereiten. Damit sind verschiedene Übungen oder eine Hauptübung gemeint, die wir uns noch anschauen werden. Das ist Poa. Die vierte Aufgabe im Leben besteht darin, einen Sinn im Leben zu finden. Sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Ihr kennt schon dazu eine Übung aus dem 8-Wochen-Kurs. Das ist bei mir der siebte Termin, wo es so diese Work-Life-Balance-Geschichte gibt. Das ist eine Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Sinn gibt uns die Richtung im Leben und dadurch können wir beurteilen, was uns unterstützt, in unsere eigene Richtung weiterzugehen und was uns eher davon abhält, in unsere Richtung zu gehen. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist eine Geschichte aus Alice im Wunderland, als Alice die grinsende Katze trifft und die Katze fragt, in welche Richtung soll ich jetzt gehen, links oder rechts? Die Katze fragt zurück, was ist dein Ziel? Alice sagt, ich habe keine Ahnung. Die Katze sagt, dann ist wurscht, in welche Richtung du gehst. Das finde ich eine nette Geschichte, weil sie zeigt, wenn wir keine Orientierung haben, was uns wichtig ist im Leben, dann gehen wir in eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung. Und manchmal wird auch der Achtsamkeitsansatz in der Weise formuliert, dass es im Achtsamkeitsansatz nur um die Akzeptanz geht, nur um das Dasein und nur um die Präsenz mit dem, was gerade da ist. Das ist ein wesentlicher Aspekt, keine Frage. Es geht natürlich auch um die Orientierung. Es geht um das eigene Ziel im Leben und was ist einem wichtig im Leben. Ohne das ist alles andere sinnlos. Das waren die vier Aufgaben, die Christy wichtig findet, die die Grundstruktur ihres Buches ausmachen, die in dieser Art und Weise bei Soka Rinpoche nicht vorkommen. Danke.